was ist Spannung und was ist Widerspannung. Danach kommen wir dann zur Leistung, weil da wurde es dann richtig kompliziert, als du dann gesagt hast, ja, Widerspannung und Leistung ist das Gleiche.
Ach, das war so dieses U gleich R mal I oder so ähnlich, ne?
Nee. Ja, U gleich R mal I und
dann gibt's noch P.
Ja, P. Und
ich dachte, P wäre das neue U. Nee, R.
Ja, das neue R.
euch, aber nicht. Euch mach ich fertig. P gleich R. Alle P sind Q. Alle.
Kompott Nummer 325, Beschlussunfähigkeitstag. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 325. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 22. Juni 2012, Tag 174, aufgenommen habe.
It is 11:09.
Oh nein, oh doch. Aber ja, Plus ist gerade sonnig und von dem angeblichen Niederschlag habe ich auch noch nichts gehört. Das Intro nebenbei habe ich aus dem Blue Moon am 12. Juni geklaut. 12. Juni? Ja, 12. Juni. Holgi Strom trollt. Da gibt es auch noch mehr von aus dem Blue Moon. Die Intros habe ich auch schon verteilt. Aber ja, was ihr heute allerdings auf die Ohren kriegt, ist nicht so sehr Beschlussunfähigkeit. Also okay, kommt auch vor, ja. In Teil 2 nämlich. Aber ansonsten wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Nachrichten von Fanboy. Und dieses Mal auch etwas gebührender gewürdigt, dem Leistungsschutzgeld. Und was ihr euch anhören könnt hier, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1. Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich die Terrormeldungen eingefunden haben. Eine Meldung aus Syrien, Neues von der verdachtsfreien Verbindungsvorratsdatenspeicherung, ein paar Atommeldungen. Da gab es ein paar Wahlen und mehr. 16 Grad, partly sunnige. Das partly kann ich nicht bestätigen, aber ja. Cool Greetings. Die 16 Grad könnten sich windchillmäßig wie 17 anfühlen, Comfort-Level wie 16. Der Wind macht 17 bis 33 oder hier 19 km/h aus dem West. Oder so. Dafür zwitschert es jetzt nur weit weg. Nun ja. So, dann haben wir, was haben wir denn Schönes? Scroll, 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 scroll. Natürlich runtergescrollt. Die Terror-Ecke. Jawohl. Da gab es noch ein paar Salafazien, so genommen eine. Die Ermittlungsbehörden gehen nach Informationen von Fotos online nun auch in Schleswig-Holstein und Hamburg gegen Salafisten vor. Die Polizei habe gestern Abend Privatwohnungen von Anhängern der radikal-islamischen Bewegung in der Hansestadt und ihrer Umgebung durchsucht, berichtet das Magazin. Bei den zuvor erfolgten Razzien in 7 Bundesländern wurden nach Angaben der Rheinischen Post aus Düsseldorf neben Computern, Handys und Propagandamaterial, was immer Propagandamaterial sein mag, auch mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt. Weil hey, Bargeld darf man ja nicht haben. Die türkischen Gemeinden in Deutschland begrüßten das Vorgehen der Behörden. Zugleich erklärten die stellvertretende Bundesvorsitzende Demir, Razzien und Verbote alleine reichten nicht aus. Man müsse verhindern, dass einschlägige Organisationen Zulauf von muslimischen Jugendlichen bekämen. Weil, so was wie eine Begründung haben wir nicht nötig. Nein, ach, las ich gerade wie eine DPA-Meldung, ist aber eine D-Radio-Nachrichtenmeldung. Dann gab es noch den Anschlagrich. Das ist jetzt aber eine DPA-Meldung. Der Bundesinnenterror Hans-Peter Bröhrig rechnet nach den Razzien gegen Salafisten nicht mit einer erhöhten Anschlagsgefahr in Deutschland. Weil, nur nochmal für den Hinterkopf, der November, in dem angeblich ein ganz solch schlimmer Anschlag hätte stattfinden sollen, ist ja auch immer noch nicht vorbei. Weil von dem ganz solch schlimmen Anschlag hat man ja danach nichts mehr gehört. Deswegen kann er noch nicht vorbei sein und es kommt noch ein ganz solch schlimmer Anschlag. Irgendwann. Vielleicht. Oder auch nicht. Je nachdem. Also jedenfalls Bröhrig meint nur, also eine erhöhte Anschlagsgefahr gäbe es nicht. Es gebe zwar immer eine potenzielle Gefahr durch Aktionen Einzelner, aber konkrete Anschlagspläne sehe er nicht, sagte er dem Radiosender WDR 5. Ach, ist der November doch vorbei? Natürlich nicht, weil Bröhrig zieht sich doch aus jeder Körperöffnung irgendwelche Anschlagsgefahren. Aber hey, Gestern waren bundesweit hunderte Ermittler, bla 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 bla. Ist von letztem Freitag alles immer noch. Auch von Freitag gab es dann 10V. Weil Geheimdienste haben die rechtsextreme Szene in Thüringen um die späteren mutmaßlichen NSU-Terroristen offenbar deutlich intensiver aufgeklärt als bislang bekannt. Das Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst habe gemeinsam mit dem Erfurter Landesamt und dem militärischen Abschirmdienst zwischen 1997 und 2003 die Operation Rennsteig betrieben. Berichtet die Berliner Zeitung, wichtigstes Zielobjekt sei der Thüringer Heimatschutz gewesen, zu dem auch Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Schärpe gehörten. Zeitweise hätten die Dienste mindestens 10 V-Leute geführt. Und nochmal fürs Protokoll, wie war das? Wann ist die Garage mit den Bomben gefunden worden bei den NSU-Pfeifen? Na, ich meine irgendwas 90. Also zu einer Zeit, wo sie voll überwacht worden sind, aber trotzdem will niemand irgendwas mitbekommen haben. Und als sie dann abgetaucht sind, da hat ja auch niemand was mitbekommen. Und als sie dann 10 Menschen umgebracht haben, hat auch niemand was mitbekommen. Beziehungsweise als sie 9 Menschen umgebracht hatten, hat noch niemand was mitbekommen. Als sie dann es gewagt haben, eine Polizistin umzubringen, da ist dann irgendwem aufgefallen, so, oh nee, das geht ja mal gar nicht. Na? Also hier, Döner, ermorden ist ja in Ordnung, aber eine Polizistin, also das geht ja mal nicht. Also alle anderen könnt ihr ja umbringen, aber die doch nicht. Na, ist schon so ein bisschen eigenartig, aber hey. Also die Geheimdienstpfeifen haben da um die sich rumdrapiert und haben alle überhaupt nichts mitbekommen. Mhm. Ja, langsam wird die Geschichte dünn. Liebe Geheimdienstpfeifen, wer ist, wenn ihr mal auf den Tisch legt, was ihr an Informationen über die hattet, wann ihr diese Informationen hattet und warum zum Fick ihr eure Hintern nicht in die Höhe bewegt habt. Weil, ne, 10 Leute umbringen, das geht nicht. Und auch schon 9 Leute umbringen geht nicht. Genau genommen geht es gar nicht, irgendwelche Leute umzubringen. Aber hey. So, dann habe ich mir am Dienstag hier die Nazia reingeklebt, weil Brandenburgs Innenterror Wojtke die rechtsextremistische Vereinigung Widerstandsbewegung in Südbrandenburg verbuchten hat. In der entsprechenden Verfügung heißt es, die Aktivitäten der Gruppe richteten sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung. Ich könnte mich jetzt von letzter Woche nochmal wiederholen, aber ja, Völkerverständigung, da gab es schon mal einen Bundesinnenterror, der das mit der Völkerverständigung irgendwie entweder nicht so durchdrungen hat oder ganz bewusst pöbelt. Oder ja. Zweck und Tätigkeit des Vereins liefen außerdem den Strafgesetzen zuwider. Zuvor waren rund 200 Polizeibeamte mit einer Großrazzia gegen die rechtsextreme Szene vorgegangen. Also die haben da irgendeinen Verein verboten und irgendwo, ich weiß nicht, ob das dasselbe Ding ist, aber irgendwo war dann was von den, waren das die Unsterblichen? Ja, die sich da unsterblich nennen. Wobei man dann gegebenenfalls einfach mal ausprobieren könnte, ob sie das denn wirklich sind. Also das war am Dienstag, dann am Mittwoch habe ich mir hier Angebi da reingeklebt, weil ein angebliches Mitglied eines Terrornetzwerks Al-Qaida hätte nämlich in einer Bank in der südfranzösischen Stadt Toulouse 4 Geiseln genommen. Der Mann habe gegen 11.00 Uhr das Geldinstitut betreten und einen Schuss abgegeben, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Polizei. Neben dem Bankdirektor seien 3 weitere Menschen in seiner Gewalt. Bisschen wenig für eine Bankfiliale, aber hey. Die Polizei hatte nach Medienberichten zunächst keine Hinweise darauf, dass der Täter Beziehungen zu Al-Qaida hat. Über mögliche Verletzte war zunächst nichts bekannt. Also, ich fand's halt nur putzig, weil das so plötzlich irgendwie einen Al-Qaida-Spin kriegt. Da ist jemand in eine Bank rein und hat Geiseln genommen. Ein klassischer Banküberfall. Wo das irgendeinen Zusammenhang zu Al-Qaida haben soll, ich formuliere vorsichtig, es drängt sich mir da keiner auf. Also, wenn der nicht gerade beim Geiselnehmen rausbrüllt, ich bin Al-Qaida, dann, ich weiß auch nicht. Na, also ich meine, Banküberfälle, das waren doch eher die Nazis. Gut, die haben auch kleine Geiseln genommen. Die haben dann im Zweifelsfall, wobei, haben sie bei Banküberfällen auch Leute umgebracht? Nur wenn es Döner waren, ne? Habe ich mir am Mittwoch jedenfalls reingeklebt. Dann gab es UNUS, Weil die UNO warnen USA wegen Hinrichtungen im Kampf gegen den Terrorismus. Die Vereinten Nationen kritisieren gezielte Tötungen im Kampf gegen den Terrorismus. Der UNO-Sonderberichterstatter für außergerichtliche und willkürliche Hinrichtungen, Christoph Hines, zeigte sich insbesondere besorgt wegen des Vorgehens der USA. Er schreibt in einem Bericht, die Praxis der Exekutionen könne gefährliche Präzedenzfälle schaffen. Ja, ach. Also jetzt ist der, letzte Woche hatte ich ja schon die Menschenrechtsbeauftragte Frau Pillay, da aufgefallen ist, dass die USA da dann doch irgendwie extralegal tätig ist, Leute umbringt. Jetzt ist dann auch dem Berichterstatter für Hinrichtungen und Co. aufgefallen, dass da Hinrichtungen und Co. stattfinden. Außergerichtliche und willkürliche Hinrichtungen. Warum man einen Sonderberichterstatter für außergewöhnliche und willkürliche Hinrichtungen braucht, ist schon spannend. Aber ja, da gibt es in bzw. von USA einige. Ja. Aber hey, wird sich irgendetwas ändern? Wird Herr Kleingeld, an das wir glauben können, irgendetwas tun, um Morde zu reduzieren? Ich hänge mich mal aus dem Fenster und sage, nö. Warum sollte er? Er kommt doch so gut durch damit. Die US-Regierung müsse sicherstellen, dass alle gezielten Angriffe im Einklang stünden mit dem Völkerrecht und den Menschenrechten. Korrigier mich bitte jemand, wenn ich mich irre. Aber ich sehe keinen Weg, wie irgendwelche Erschießungen oder Zerbombungen von irgendwem mit den Völkerrechten vereinbar sein könnten. Na, weil selbst wenn das ganz doll schlimme Mörder, Massenmörder, was weiß ich nicht, Leute, die Atombomben beauftragt haben, waren, dann stellt man die vor Gericht. Schlicht und ergreifend. Was ist daran so schwer? Ja, da hat man dann zusätzlichen Aufwand und man muss dann lebende Menschen transportieren. Ja und? Beim Leute nach Guantanamo Bay verfrachten hat euch das auch noch nicht aufgehalten. Also bitter. Na, und dann stellt man sie vor ein Gericht. Macht ihr ein Gerichtsverfahren. Das Schlimmste, was man so schlimmen Terroristen antun kann, ist, ihnen den Rechtsstaat zukommen zu lassen. Na, ihnen schlicht und ergreifend alle Rechte, die jeder Beschuldigte hat, einräumen und ihnen schlicht und ergreifend dann wunderschön mit dem Rechtsstaat eine reinzuwirken. Na, weil wenn man sie dann immer noch verurteilt kriegt, dann gibt es ja keine Gegenargumente mehr. Zumindest keine wirklich glaubwürdigen. Zack. Aber was Herr Kleingeld an das wir glauben können macht, ist zu sagen, ja, die werden Böses getan haben, ihr dürft die umbringen, mit Bomben bewerfen. Und das ist also nur nach meinem Verständnis von Menschenrechten mit selbigen nicht kompatibel. Weiß auch nicht, muss an mir liegen. Aber ja. So, Syrien, da gab es eine Ausstattung. Nee, AU-Stattung, so rum. Die USA statten jedenfalls syrische Regierungsgegner mit Kommunikationstechnik aus, um mehr Informationen über die Lage in dem Land zu erhalten. Dies sei Teil der Bemühungen Washingtons zur freien Nutzung des Internets in der Welt beizutragen, teilt eine Regierungssprecherin in Washington mit. Ja, jetzt tun sie so, als wären sie für das freie Internet. Ja, da war mal was. Da war mal was, wobei, wenn ich mich jetzt aus dem Fenster hänge und was von Leaky Leaks murmel, dann kann ich gleich bei der Gelegenheit erwähnen, dass ich der Meinung bin, dass Herr Assange übrigens keine Eier hat. Das habe ich nicht im Outline, aber Herr Assange, der höchstrichterlich bescheinigt bekommen hat, dass er nach Schweden ausgeliefert werden darf, um dort befragt zu werden, der hat so wenig Eier, dass er jetzt in die ecuadorianische Botschaft gerannt ist und geheult hat. Die wollen mich in die USA ausliefern. Ja, weil Großbritannien das ja nie tun würde. Hallo? Irgendjemand im Schädel? Also, jedenfalls freies Internet. Teilt eine Regierungssprecherin in Washington mit. Man wolle jene unterstützen, die unter dem Assad-Regime litten und keine Möglichkeiten zur Kommunikation untereinander hätten. Weil, müsst ihr wissen, auch die US-Regierung legt offensichtlich es drauf an, den Herrn Assad abzusiegen. Sie warten nur noch auf eine Begründung durch die UNO. Es riecht so ein bisschen eigenartig. Es riecht nämlich nach, das Urteil ist schon gefällt. Wir warten jetzt nur noch auf die Beweise. Aber das ist bestimmt Koinzidenz und in Wirklichkeit sind die ja alle total offen. Ja, oder auch nicht. Habe ich mir letzten Freitag reingeklebt, genau. Und das war dann nämlich auch die eine Meldung, die zu Syrien es bei mir über die Relevanzhürde geschafft hat. So, Neues von der verdachtsfreien Speicherung. Da gab es erstmal Brüssel-DS, weil Brüssel hält eisern an der Vorratsdatenspeicherung fest. Selbst die diskutierte Neufassung der umstrittenen Richtlinie ist offenbar noch nicht sicher. Auf dem European Dialogue on Internet Governance am Donnerstag wie letzte Woche, in Stockholm erklärte Rosa Barcelo von der Generaldirektion Informationsgesellschaft der EU-Kommission, dass noch nicht einmal die Notwendigkeit einer Neufassung beschlossene Sache sei. Okay, mag ja sein, aber es gibt da so irgendwie die Geschichte mit Evaluierung. Und die ist, glaube ich, nicht optional. Also zumindest so, wie ich sie verstanden habe. Da kann ja gerne die EU-Kommission als Einzelpersonen vorlegen, warum denn die verdachtsfreie Vollspeicherung sämtlicher Verbindungsdaten sämtlicher Personen so notwendig wäre. Da würde es bestimmt Beweise für geben. Beweise, von denen wir alle noch nie gehört haben, weil aus gutem Grund, ja, von den Strafverfolgungsbehörden werde die Vorratsdatenspeicherung für unverzichtbar gehalten. Ja, das ist wie, wenn ich die Mäuse frage, ob Käse eine gute Sache ist. Käse, der ungeschützt irgendwo rumliegt. Was werden die Mäuse da wohl antworten? Nein, natürlich nicht. Trotz möglicher Ideen zur Nachbesserung, etwa in der Frage verbindlicher Kostenerstattungen oder einheitlicher Speicherzeiten in den Mitgliedstaaten, blieben die historischen Daten erforderlich. Wofür, warum, wo? Evaluation, zack, zack. Ist eure Aufgabe, und zwar schon länger. Dem Vorschlag aus dem deutschen Justizministerium, die Daten bei konkretem Bedarf zu speichern, erteilte die Juristin eine Absage. Das Einfrieren von Daten auf Zuruf reicht nicht. Weil? Ich meine, der größte Brüller ist ja immer noch die NSU-Geschichte, wo ja dann irgendwelche Vollidioten angerannt kamen und verkündet haben, ja, hätten wir jetzt eine Vorratsdatenspeicherung. Ja, dann hättet ihr trotzdem keine 10 Jahre alten Daten. Schön, ihr beweist gerade, dass ihr nichts beweist. Nicht, dass es da irgendwie nochmal Aussagen gebraucht hätte, aber ja. Ich find's putzig. Ich find's besonders putzig. Und so, am Montag gab es dann die B-Netz A, weil nämlich Mobilfunkanbieter speichern illegal unsere Bewegungen. Unter dieser Überschrift kritisierte der AK-Vorrat die Datensammlungen deutscher Telekom-Anbieter. Nach Einschätzung des AK-Vorrats zeichnen die Firmen rechtswidrig auf, an welchem Ort Funkzelle wir unser Handy oder Smartphone genutzt haben. Vodafone speichert dies bis zu 210 Tage lang, was dann übrigens, wenn ich mich da gerade nicht sehr verrechne, mehr ist als das halbe Jahr, was die verdachtsfreie Vollspeicherung beinhaltet hat. Na, weil irgendwie 365 durch 2 komme ich irgendwie auf 100, fragt mich nicht. 180? Irgendwie so. Andere Provider speichern demnach weniger lang. The Phone House Telekom 120 Tage, Drillisch Simpli 92 Tage, E-Plus 80 Tage, Telekom 30 Tage. Und die Bundesnetzagentur hat dann gemeint, dass sie da noch irgendwie mal gucken wollen würde. Irgendwie so. So, dann gab es auch den Brüllpöbel, den neuesten Tiefschlag unseres Innenterroristen. Weil es gab da so ein Rasensportspiel. Nicht, dass es mich interessieren würde. Meine Filter sind gut genug, dass ich da wenig von zur Kenntnis nehme. Und da gab es wohl auch irgendwie von einem Twitter-Account Aussagen, die möglicherweise unter Umständen strafrechtlich relevant sein könnten. Und da ist jetzt unser Innenterrorist der Meinung, er müsse wieder nach einer verdachtsfreien Vollspeicherung sämtlicher Verbindungsdaten sämtlicher Bürger verlangen, weil es sei ja so völlig unmöglich, diesen einen Inhaber oder ehemaligen Inhaber dieses einen ehemaligen Twitter-Accounts ausfindig zu machen, weil wenn wir nicht sämtliche Briefe von sämtlichen Bürgern vollspeichern, dann passieren böse Dinge. Also ich meine, hallo? Brüllrich? Irgendjemand im Schädel? Natürlich nicht, aber noch dümmere Argumente hatte er gerade nicht, oder was? Ist gerade Zeit der besonders dummen Argumente. In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte er, es gebe zwar grundsätzlich Möglichkeiten, da die Täter Spuren hinterließen, die Fahndung sei aber wegen der nicht eingeführten Vorratsdatenspeicherung in vielen Fällen nicht erfolgversprechend. Den Enkeltrick habt ihr ausgelutscht. Jetzt lutscht der Twitter aus, weil es ja auch völlig unmöglich ist, aus überhaupt erstmal seinen Arsch in die Höhe zu bewegen, wenn man denn der Meinung ist, es sei strafrechtlich relevant, erstmal ein Ermittlungsverfahren loszutreten. ist meines Wissens nicht passiert. Dann an die Firma Twitter Inc. heranzutreten und freundlich zu fragen, was sie denn benötigen, damit sie Daten, und zwar alles, was sie haben, über einen Account rauslassen. Hint! Da kommt ein Polizist aus Deutschland an und sagt, ich will das aber, weil darum, wird übrigens nicht reichen, mal ganz davon abgesehen, dass Gerüchten zufolge Internetseitenaufrufe in der verdachtsfreien Vollspeicherung sämtlicher Verbindungsdaten anno TÜV übrigens nicht drin waren. Also selbst wenn wir die noch hätten und da nicht ein Gericht namens Bundesverfassung eingeschritten wäre, gäbe es da nichts. Aber hey, wo kämen wir hier auch hin, weil wir plötzlich mit Logik anfangen könnten? Na, also, der Brüllrich, der macht sich einfach nur noch lächerlich. Na, aber hey. So, dann habe ich hier die Atomecke, Neues aus derselben. Da gab es Fudu, weil nämlich in der Union wird die Kritik am Hohmausstieg lauter. Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der CDU-CSU, Schlarmann, warnte vor künftigen Versorgungsengpässen, weil noch im vergangenen Winter wird es Stromausfälle gegeben haben. Nicht? Ach, schade, aber auch. Dann zu Ostern, Pfingsten, als sämtliche AKWs oder als die große Anzahl AKWs gerade in Erwartung war. Was, da war das Wetter gut. Ach, verdammt, mir fehlen die Argumente. Fließe der Strom nicht mehr zuverlässig, treffe man damit die Wettbewerbsfähigkeit ins Mark, sagte Schlarmann dem Magazin Focus. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Forz erklärte, die Energiewende werde die Deutschen unkalkulierbar viel Geld und am Ende Wettbewerbsfähigkeit kosten. Bullshit. Fällt mir dazu spontan ein. Bullshit. Weil, unkalkulierbar viel Geld. Auf die Gefahr hin, dass ich den Captain Obvious wecke, aber, unkalkulierbar viel Geld sehe ich eher in der Frage Atommüllendlagerstätte versinken. Weil, Gerüchten zufolge gibt's noch nicht mal mehr irgendwie einen Plan, wie man zu einer kommen will. Und anderen Gerüchten zufolge gibt's da so ein Ding namens Asse, was unkalkulierbar viel Geld verschlucken wird. Weil da irgendwelche Vollidioten der Meinung waren, man könne ja einfach mal, ist ja kein hochradioaktives Material, bis auf, es gibt Unterlagen, die aussagen, dass da hochradioaktives Material drin versunken wurde, hoch. Nein, also da gelten die Unterlagen ja nicht. Also überall sonst gelten die Unterlagen ja, weil wir haben ansonsten ja keine Ahnung, was da drin ist, ne? Aber hey, also die christlich zensierenden Vollidioten verbreiten mal wieder vier Uncertainty Doubt. Oder abgekürzt, FUD. Nicht, dass das irgendwie überraschen würde. So, dann gab es RWE Ende, weil der Energiekonzern RWE weltweit keine AKW mehr baue. Der deutsche Energiekonzern RWE will künftig im Ausland keine Atomkraftwerke mehr bauen. Nach Angaben einer Konzernsprecherin sind die finanziellen Risiken für solche Bauprojekte zu groß. Als weiteren Grund für den neuen Kurs von RWE nannte dessen Sprecherin die Solarenergie. An der sei der designierte Vorstandsvorsitzende von RWE, Peter Therium, sehr interessiert. Der Süddeutschen Zeitung zufolge will RWE vor allem in das Geschäft mit Privatkunden einsteigen. Oder anders ausgedrückt, denen ist aufgefallen, dass weltweit die Anzahl neu zu bauender Atomkraftwerke sehr überschaubar ist. Und wenn man nicht gerade irgendwie gesteigert wird, darauf liegt, das zweite AKW in Bushehr im Iran zu bauen, dann ist die Anzahl sehr übersichtlich. Extrem übersichtlich. Plus, da gab es doch irgendwie in Finnland den großen Bau, der, wenn mich nicht ganz viel täuscht, schon ziemlich fail ist. Na, wie war das? Um wie viel überschreiten die Etat? Nur das Doppelte? Na, also quasi die finnische Elbphilharmonie. Ja. So, dann gibt's irrsinnig im Atomstreit mit dem Iran. Gibt es nach Darstellung der EU-Außenbeauftragten Ashton weiter große Unterschiede? Uneinig, nicht unsinnig, so. Zwischen den Positionen beider Seiten. Zugleich sagte Ashton am Abend in Moskau, als nächstes sei ein Treffen auf Arbeitsgruppenebene in Istanbul geplant. Es soll am 3. Juli stattfinden. Vom Ergebnis dieses Termins hänge eine neue Verhandlungsrunde mit dem iranischen Chefunterhändler Jalili ab. Teheran fordert im Gegenzug für einen Stopp der Urananreicherung auf 20% die Aufhebung westlicher Sanktionen. Eine Forderung, die zumindest nicht ganz unnachvollziehbar ist. Aber ja. Der Iran steht im Verdacht, heimlich an einem Atomwaffenprogramm zu arbeiten. Ja, mehr als einen groben Verdacht habe ich allerdings auch noch nicht gesehen. So, dann gibt's auch noch den Schwengsatz, weil nämlich auf dem Gelände des größten schwedischen Kernkraftwerks Ringhals ein Sprengsatz gefunden worden sein soll, der auf der Unterseite eines Lastwagens befestigt war, der allerdings das Gelände irgendwie nie verlassen würde. Neben einem Feuerlöscher, habe ich hier bei Ponyfer. Aber macht euch keine Sorgen, das war von ziviler Sprengstoff und er hatte keinen Zünder, es besteht also keinerlei Gefahr für Mitarbeiter oder die Bevölkerung, wirft irgendwie die Frage auf WTF. Aber ja, so richtig viele Meldungen gab es dazu auch nicht. So, dann gab es ein paar Wahlen. Als erstes habe ich mir hier reingeklebt, die in Griechenland. Weil da nämlich bei der Parlamentswahl es so aussieht, dass die sparen, koste es, was es wolle, Parteien die Mehrheit gestellt haben. In Griechenland wurde ja das Spiel gespielt, es wird so lange gewählt, bis die sparen, koste es, was es wolle, Parteien eine Koalition bilden können. Und ja, hat sich herausgestellt, die haben dann auch eine Koalition formulationiert. Hui. Da ist Merkel jetzt aber bestimmt glücklich drüber, dass Griechenland auch die nächsten 100 Jahre nicht aus der Krise mehr rauskommen wird. Dann gab es in Frankreich die zweite Hälfte der Parlamentswahlen. Zweite Hälfte im Sinne von, soweit ich das verstanden habe, sind das denn die Stichwahlen für die einzelnen Abgeordnetensitze, wo jeweils die Abgeordneten nicht in der ersten Runde schon mehr als 50% der Stimmen bekommen haben, also fast überall. Und völlig überraschend hat jetzt der Hollande eine erkennbare Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments. Der kann jetzt also ganz knallhart durchregieren. Ob er das tun wird, weiß ich nicht. Aber zumindest wird er sich nicht dahinter verstecken können, dass die anderen bösen Parteien ihn irgendwie aufgehalten hätten. So, bei den Rechten weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie das bei den Rechten aussieht, aber so richtig großartig erfolgreich waren die wohl nicht. Immerhin. So, dann gab es auch in München eine Wahl, nämlich zum Bau der dritten Startbahn am Flughafen. Gab es einen Bürgerentscheid. Da lagen die Gegner nämlich klar vorn. Da irgendwie putzig ist, die Leute, die wählen durften, das sind die Leute, die weit genug weg sind vom Flughafen, dass ihnen der eigentlich egal sein könnte. Die Leute, denen der Flughafen nicht egal ist, weil da tendenziell bei einer Startbahn sie dann genau in der Ein- oder Ausflugschneise sitzen. Die waren nicht berechtigt, darüber abzustimmen, ob sie das Ding dann eigentlich haben wollen. Aber selbst die Leute, die das nicht betrifft, haben also mehrheitlich entschieden, nein, sie wollen das Ding nicht. Besonders putzig an der Geschichte ist, dass sowohl der SPD-Bürgermeister von München, Herr Ude, als auch ein besonders demokratischer Herr Seehofer verkündet haben, dass sie das Ding wollen. Und Seehofer hat sich ja vorher auch schon mal hingestellt und irgendwie rumgetönt. So von wegen, ihm sei doch egal, was da abgestimmt wird. Er wird das Ding bauen lassen. Pa, Bürgerentscheid. Pö, mir doch egal. Ich mach das jetzt. Demokratie. Pa, sowas brauchen wir hier nicht. Wenn wir damit anfangen, wo gehen wir denn hin? Und also Seehofer hat schon verkündet, ja, also die nächste Landtagswahl 2013 tendenziell ungefähr zu der Zeit, wo auch der Bundestag gewählt wird in Bayern. Das wird ja dann die Abstimmung über diese Startbahn. Ja, versuchen kann er es mal. Dummerweise ist Bayern groß genug, dass es da genügend Leute gibt, denen die Startbahn sowas von scheißegal sein darf. Aber ja. So, dann gab es in Ägypten ja auch die Präsidentschaftswahl, wobei es da bis zum heutigen Tag kein Ergebnis gibt, sondern was es gab, am Montag war dann die Behauptung der Moslembrüder, ihr Kandidat Mursi hätte die Mehrheit der Stimmen bekommen. Wobei man Mursi im Zweifel zwar nicht Mursi ausspricht, sondern mit einem rollenden R, aber das kriege ich nicht hin. Und da ist also der Witz der, dass die halt erstmal nur behaupten, sie hätten gewonnen. So, Beweise dafür gibt es natürlich logischerweise keine. Das offizielle Wahlergebnis lässt auch noch deswegen auf sich warten, weil es genügend Einsprüche gab. Genügend Punkte, die sich nicht einfach unter den nächstgelegenen Teppich bei Herrn Niebel zum Beispiel kehren lassen. Als dass man dann sagen kann, ja, draufgeschissen, der oder der hat gewonnen. So, genau, dann gab es die Griechalition. In Griechenland haben sie die konservative Partei Neo, die Nea Dimokratia, die sozialdemokratische PASOK und die demokratische Linke auf die Bildung einer Regierung geeinigt, die tendenziell ungefähr so lange halten wird, bis dann irgendwann auch dem letzten Vollidioten in Griechenland auffällt, dass sie übrigens gerade noch ein paar Mal mit Schwung das Land an die Wand klatschen. Oder anders ausgedrückt, die gehen da alle davon aus, dass das nur eine Übergangsregierung ist. Oh, hoch. Tja, So, genau, gestern gab es die Äschwerden, weil in Ägypten wird der Sieger der Parlamentswahl um das Präsidentenamt später bekannt gegeben als bisher angekündigt. Der eigentlich für gestern, nein, heute angesetzte Termin sei nicht zu halten, teilte die amtliche Wahlkommission in Kairo mit. Zunächst müssen die Beschwerden geprüft werden, die die Anwälte der beiden Kandidaten vorgelegt hätten. In der Stichwahl standen sich am Wochenende der ehemalige Ministerpräsident Shafik und der Vertreter der Muslimbruderschaft Morsi gegenüber. Beide beanspruchen den Sieg für sich. Wobei die Muslimbrüder die ersten waren, die zumindest verkündet haben, sie hätten gewonnen. Aber ja, wenn sie jetzt beide den Sieg für sich beanspruchen, dann wird es putzig, weil, dann wird man jetzt warten müssen, bis ein offizielles Ergebnis rauskommt. Ein offizielles Ergebnis bedarf erstmal der Überprüfung der diversen Beschwerden. Kann dauern. Aber nachdem ja gerade letzte Woche wegen ein Drittel der Parlamentssitze wären nicht korrekt gewählt worden, das Parlament beseitigt wurde, ist das mit der demokratischen Legitimation einer ägyptischen Regierung ohnehin sehr dünn. Aber ja. So, dann gab es Neues von der Zensur. Google nämlich hat einen Transparency-Report rausgelassen, weil im Zeitraum von Juli bis Dezember 2011 weltweit 1028 staatliche Anfragen zum Löschen von Netzinhalten bei Google eingegangen wären. Im ersten Halbjahr 2011 waren es noch 907. In einem Blog-Eintrag vom Montag bezeichnete Google-Mitarbeiterin Dorothy Chow die Zahlen als alarmierend. Insbesondere, dass wiederholt aus westlichen Demokratien Anfragen gegen politische Äußerungen gekommen seien, wertete sie als bedenklich. Für den Fall, dass ich es noch nicht heute erwähnt habe, nein, habe ich nicht. Wofür ist eine Zensurinfrastruktur doch gleich gut? Richtig, um politische Inhalte wegzuzensieren. Warum ist es eine blöde Idee, eine Infrastruktur zur Zensur zu haben? Weil politische Inhalte wegzensiert werden. Zensurinfrastruktur wird missbraucht. Unweigerlich. Immer. Jede Zensurinfrastruktur wird missbraucht. Sei es Zensursula, sei es irgendwelche Jugendschutzfilter, sei es sonst irgendwas. Die werden alle missbraucht. Völlig überraschend. So auch die von Google angebotenen, hier bitte illegale Inhalte melden, dann kümmern wir uns drum, dass die bei uns nicht mehr auftauchen. Aus Deutschland erhielt Google übrigens in den 6 Monaten 103 Anträge von Gerichten und Behörden. Mehr als 1700 Inhalte seien bemängelt worden, darunter mehrere Webseiten, die nicht dem deutschen Jugendschutzgesetz entsprechen. Dabei ging es beispielsweise um Pornografie, extreme Gewalt oder den Verkauf von Nazi-Memorabilia. Also, was kann da schon schiefgehen, wenn man eine Zensurinfrastruktur hat? So, dann gab es einen Kirchnichtwurf, weil nämlich die katholische Kirche nach einem Urteil des Augsburger Verwaltungsgerichtes eine lesbische Kindergartenleiterin nicht während der Elternzeit kündigen darf. Na, die ach so menschenfreundlichen Katholen, die haben was dagegen, dass eine Frau, die es wagt, schwanger zu sein, nebenbei, wie war das, Frauen in Elternzeit sind besonders geschützt, weil sie schlicht und ergreifend nicht arbeiten dürfen, irgendwie sowas. Und jedenfalls ist also da der Witz der gewesen, dass die bekennend auf Frauen steht, und das finden die Katholen ja völlig überhaupt nicht akzeptabel. Also so Menschen dürfen doch nicht mit Kindern zu tun haben. Und die wollten sie in der Elternzeit rauswerfen. Also ich meine, hallo, wie asozial kann man eigentlich sein, sehr geehrten Katholen? Oder sollte ich euch gleich Kinderficker nennen? Also, bäh. Die Frau aus dem Landkreis Neu-Ulm hatte ihre sexuelle Orientierung jahrelang geheim gehalten. Nach der Geburt ihres Kindes informierte sie ihren kirchlichen Arbeitgeber, dass sie eine Lebenspartnerschaft mit einer Frau eingegangen sei. Die Kirche sah in der Homosexualität einen schwerwiegenden Loyalitätsverstoß und wollte die 39-Jährige sofort hinauswerfen, trotz Elternzeit. Warum fällt mir jetzt der Begriff asoziale Arschlöcher ein? Ich komme gerade nicht drauf. Aber ja. So, dann gab es den Mubarak-Unfall. Mubarak hatte dann irgendwie am Mittwoch einen Unfall. Und zwar gab es erst irgendwie Eilmeldungen, er sei klinisch tot. Wo mir dann irgendwie bei diversen Berichten aufgefallen ist, dass es da auch hieß, so ja, also klinisch tot wurde er schon mehrfach gemeldet. Da muss jetzt nicht unbedingt was dran sein. Also genau genommen hatte der wohl irgendwie einen Schlaganfall, Herzinfarkt, was weiß ich. Also halt gesundheitlich geht's ihm nicht so töfte. Der ist dann allerdings in einem Krankenhaus in Intensivbehandlung gewesen und ja, ein Stückchen später hieß es dann so, ja, weit sind wir nicht mehr weg davon, dass wir die Geräte abschalten können, ohne dass er danach dann flatlined. Oder anders ausgedrückt, nein, der ist nicht tot. Man, davon abgesehen, ist er doch zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber ja. So, dann gibt's ein NSA-WTF. Habe ich auch bei Ponyfer gefunden. Schlechte Ausrede des Tages. Die NSA, die National Security Agency, kann leider nicht offenlegen, wie viele Amerikaner sie abgehört haben, weil das deren Privatsphäre verletzen würde. Nein, nicht das Abhören, das Offenlegen. Ich faszialpalmiere dann mal verbal. Real geht das nicht. Ich habe in beiden Händen was. Und wenn ich da faszialpalmiere, dann macht das komische Geräusche. Aber ja. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt, völlig überraschend, Alison Krauss mit dem ersten Titel aus dem Album Secret Originals. Der heißt How Long, ist 4 Minuten 1 lang und wird euch dann gleich ins Ohr geleiten, sofern ihr ihn denn da reinlasst. Ich habe da jetzt ein Bild im Kopf. Gefunden habe ich den bei Jamendo und genau wie die vorherigen Titel von der Frau ist das Ganze Creative Commons lizenziert und deswegen darf ich das völlig legal hier im Podcast unterbringen. Und gefolgt ist es dann von einem Ausschnitt aus der letzte Woche Quersendung, nämlich vom 14.06. die Atomkosten. In 3 Minuten 27 stellt das mal die Anspruchshaltung ganz gut dar. Ja, die 15 Milliarden Forderung hatte ich ja letzte Woche auch im Podcast. Von den Atomkraftwerksbetreibern, die da wie viel Milliarden in welche Körperöffnungen geblasen bekommen haben? Na, ich meine, man könnte es ja ganz einfach machen. Man könnte ja einfach sagen, okay, ihr könnt hier die 15 Milliarden fordern, aber erstens gilt dann das kerntechnische Regelwerk, was wir hier bereits fertig haben, tada. Und damit läuft dann gar nichts mehr für die nächsten 3 Jahre. Es sei denn, ihr steckt da nochmal 50 Milliarden rein, um die Dinger tatsächlich so sicher zu machen, wie technisch gerade möglich. Und zweitens, das Endlager, das übernehmt ihr. Viel Spaß damit. Und drittens, das Ganze natürlich unter extrem strenger Aufsicht. Sollte da auch nur ein einziges Fitzelchen radioaktive Strahlung außerhalb eines Geländes zu sehen sein, seid ihr dran. Hui. Wird natürlich nicht passieren, aber hey. So. Genau. Und dann sage ich, danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier auf, in, neben, unter, über die Ohren bekommen zu haben. Für den Fall, dass ihr das hier noch nicht kennt, wünsche ich mir Feedback. Und zwar könnt ihr mir Feedback zukommen lassen, indem ihr das zum Beispiel als Kommentar im compiblog.de tut. Da wendet ihr euren Webbrowser einfach auf die Webseite compiblog.de. Da ist so ein Kommentarfeld. Das müsst ihr nur sinnvoll befüllen. Oder ihr könnt das auch tun, wenn ihr nicht ganz so öffentlich sein wollt, indem ihr eine E-Mail formulationiert, die ihr an die Adresse compiblog@gmail.com schicken könnt. Oder bei Twitter könntet ihr @compot adressieren. Kriege ich auch mit. Meistens. Oder ihr könntet mich auch bei Google Plus erwähnen. Oder so. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Alison Krauss und How Long und den Atomkosten. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
what you feel possessed to do. Whatever helps to get you through the night, yeah, it may kill me, but I'll stay. I love you. How long do I have to wait here? Believe standing in the cold. How long will it take you to remember while you're still alive and growing on? I'm the only one who cares about you.
Also 15 Milliarden Schadenersatz wollen die Stromkonzerne insgesamt wegen dem Atomausstieg. Aha. Ich denke, wir sollten uns an dieser Stelle erinnern. Seit dem Jahr 1950 hat die Bundesregierung, so schätzen Experten, ungefähr 200 Milliarden Euro an Fördergeldern in die Entwicklung der Kernenergie gepumpt. Damals ist ein Haufen Geld. Seitdem haben die Kraftwerksbetreiber an jedem Tag mit jedem Meiler einen Nettoverdienst von 1 Million gemacht. So circa. Das macht ungefähr 20 Milliarden pro Jahr. Also bis Fukushima so über Meiler und Kühlturm ungefähr 300 Milliarden. Audi ist jetzt ein bisschen zu hoch, das passt nicht mehr ins Bild, da müssen wir kurz umschneiden. Schauen Sie, da sehen Sie es, ein schöner Turm. Jetzt müssen Sie allerdings für den Rückbau ungefähr 30 Milliarden rechnen, die müssen wir also wieder abziehen. Aber trotzdem immer noch ein ziemlich gutes Geschäft. Ja? Trotzdem wollen die jetzt nochmal 15 Milliarden Euro Schadenersatz. Ja, geht's noch? Also ich weiß beim besten Willen nicht, über was Sie sich aufregen. Aber was wollen Sie denn? Sie sind im Vorstand von E.ON schon seit Jahrzehnten. Gell? Und immer wieder mal. Und auch vorher immer in der Atomindustrie in unterschiedlichsten Funktionen. Und ich weiß nicht, was Sie wollen. Ich meine, wir haben ja immer das Geld gekriegt. Das haben Sie doch eben selber gezeigt. Das ist ja unser Gewohnheitsrecht.
Aber Sie...
Ich verstehe Ihr Genörgel einfach nicht. Ich meine, was wollen Sie denn? Für uns war das Geld doch immer da. Ja, warum soll denn das jetzt anders sein? Das ist doch die ganze Kontinuität in der Politik. Die wollen Sie jetzt entfernen. Ja, da gefährden Sie ja die Demokratie.
Ja, aber Sie gefährden doch die Demokratie.
Ich bin die Demokratie. Ja, was meinen Sie denn? Ich war im Vorstand von E.ON, dann war ich Staatssekretär im Umweltministerium, aber auch mal in der Atomaufsicht und dann wieder bei E.ON. Und als Bürger, da wähle ich ja grün. Also manchmal, wenn ich gerade bei E.ON bin, wähle ich grün. Wenn ich im Umweltministerium bin, habe ich schwarz gewählt, zum Ausgleich. Das ist ja gelebte Demokratie, das ist eine gelebte Pluralität der Meinungen und Funktionen. Lass ich mir doch von Ihnen nicht mangelnden Demokratiewillen vorwerfen.
Aber ja,
nichts aber, Sie haben jetzt Pause. Und das habe ich nur gemacht, weil ich eben immer jeweils der Fachmann war, der was gerade gefragt gewesen ist. Da habe ich mich aufgeopfert. Als Politiker, Funktionär, Anwalt, Experte, ja sogar als Talkgast, ja sogar Aktivist gegen ein Endlager. Als ich mal von meinem schönen Landsitz da in Mecklenburg-Vorpommern da graben wollte. Bei all dieser Zersplitterung meiner Identität war eben das Einzige, woran ich mich immer halten konnte, Die Konzerne kriegen das Geld. Und das wollen Sie mir jetzt wegnehmen. Ja, sind Sie wahnsinnig? Ja, Sie sind doch wahnsinnig. Nach Fukushima, da muss man... Stichwort Fukushima. Gell? Ich habe heute erst den Kollegen von TEPCO angerufen und ihm gesagt, wer ist denn dafür verantwortlich, dass die da ihre Insel auf einem so dermaßen geologisch aktiven Gebiet haben? Was ja ein Wahnsinn ist, dass man da überhaupt lebt in Japan. Gell? Wer ist dafür verantwortlich? Die japanische Regierung? Ja, dann sollen die auch zahlen. Ja, da war der freilich begeistert. Gell? Und bei uns in Deutschland, das sage ich Ihnen, wenn sie nicht zahlen, dann gibt es einen Blackout. Und wenn ich selber eigenhändig alle Kraftwerke der Republik runterfahren muss, ich meine, wo kommen wir denn da hin, wenn es nicht mehr so ist, wie es immer war, dann wäre es ja anders. Okay, das ist der Sozialismus. Ja, der große Sozialismus der Verluste. Freien Markt gibt es weiterhin nur bei den Gewinnen.